Berliner Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 137. Heute einmal mehr in Duo. Ich bin wieder da, die Anja ist weg und unser Gast, der darf sich von letzter Woche hier auch bitte so schnell nicht mehr blicken lassen. Lieber Alex.
Zumindest ich bin da. aber ja, Philipp Meyer hat uns da ganz schön ein Ei ins Nest gelegt. Wobei die Frage ist, welchen Anteil er an diesem Siegtor hat er an diesem Späten. Ich sage einen großen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Wir kommen drauf. Lieber Philipp, ja. Gleich mal vorneweg. Das war jetzt mit viel Spaß. Hat Spaß gemacht zuzuhören. War ein schöner Stammtisch, den ich gerne gehört habe. Jederzeit wieder nur mit Blick aufs vergangene Wochenende bin ich ein bisschen sauer. Aber wie gesagt, Alex hat es gerade angesprochen. Kommen wir vielleicht nachher drauf. Alex, wir heute im Duo. Es ist Montagabend. Es ist der 4. März 2024, 21:29 Uhr. Wir schauen beide gerne Serien. Eine unserer Lieblingsserien ist am Wochenende zu Ende gegangen.
Das ist dann eher, wie nennt man das, eine Kurzserie mit acht Folgen nach einer Staffel zu Ende abgesetzt, quasi.
Ja, aber nicht wegen Erfolglosigkeit eigentlich, sondern
das stimmt,
ja. die lief einfach zu gut, dann musste man sie beenden. Das ist ja auch oft. Es gibt ja viele, viele Serien im TV, das ist ja wirklich so, wo man denkt, die sind ewig gelaufen. Dabei waren es vielleicht maximal 30 Folgen und die hatten aber sofort Kultpotenzial oder sind sogar noch weniger. Also, und ich sag mal so, diese Auftaktserie von Agirios Yannickis bei 60 München, die hatte schon alle schon sehr viel von einer Kultserie.
Ist er schon Kulttrainer? Darf er schon bei Werner Loran im Wohnwagen schlafen?
Das nicht, aber er hat unter Beweis gestellt, was man mit 60 München anstellen kann. Am Ende, am Wochenende, das ja wirklich blöde 0:1 gegen den SSV Ulm. Ein bisschen wollen wir nochmal drüber reden und dann wollen wir aber heute auch so ein bisschen den Blick so ein bisschen schweifen lassen über die dritte Liga. Es ist sehr, sehr ärgerlich gewesen. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe es zu Hause verfolgt. Freier Samstag und bei der Familie, aber das war natürlich ein Fixpunkt. Vor der Ecke.
Es war ein C-Fixpunkt.
Bitte?
Es war ein C-Fixpunkt.
In dem Fall definitiv. Als die Ulmer zu diesem folgenschweren Eckball angetreten sind, habe ich das Wohnzimmer verlassen, aus familiären Gründen, mal kurz zum Sohnemann geguckt, weil da Unterstützung benötigt wurde. Und dann höre ich nur, dass das irgendwie was lauter geworden ist im Wohnzimmer und dachte mir, das glaube ich jetzt nicht. Wir wissen alle, was passiert ist. Wie ist deine Gemütslage? Oder wie hast du es erlebt? Live.
Ich habe es leider nicht im Stadion erlebt. Das wäre ja eigentlich der Plan gewesen. Habe dann immer mal wieder nach Tickets geschaut, aber auch aus Mangel an Mitstreitern, die mit mir ins Stadion gegangen wären, habe ich es dann sein lassen. Habe es stehend vor dem Fernseher verbracht, ab einer gewissen Spielminute, weil es einfach ein packendes Spiel war. Gar nicht so spektakulär irgendwie, aber wirklich ein sehr, sehr gutes und attraktives Drittligaspiel auf seine Art. Und das Tor habe ich dann fast schon so mit Resignation aufgenommen, weil irgendwie habe ich damit gerechnet. Und das hatte auch mit Philipp Meyer zu tun, denn als Röser eingewechselt wurde, hat er so diesen zeigt der Welt, dass du besser bist als in dem Fall Lakenmacher Moment. Philipp Meyer ging zu ihm hin, also auf Höhe der Strafraumlinie und hat ihm so richtig mal eingeheizt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich kann keine Lippen lesen, aber es war sowas nach dem Motto, jetzt hier, das ist dein Moment und du schießt uns hier zum Sieg. Ja, und dann sind 3-4 Minuten vergangen und dann war es eben genauso. Und irgendwie war es dann so, ja, irgendwie logisch.
Waren irgendwie 2 Minuten dazwischen oder wenn es so hochkommt. Also, aber das Lustige ist, und da haben wir uns nicht abgestimmt, ich hatte den Gedanken auch, als du nach der Einwechslung genau diese Szene gesehen hast. Und ich dachte mir so, es würde so dermaßen wieder passen, wenn genau Lukas Röser jetzt das Ding macht, auch infolge dieser Gesamtkonstellation. Ja. Ich gebe zu, auch ich habe mich dann natürlich ordentlich geärgert, kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber, und das muss ich auch ganz deutlich betonen. Natürlich ärgert einen das und es ärgert einen auch, dass diese Serie vorbei ist. Aber man kann den Löwen grundsätzlich keinen Vorwurf machen. Es war eine sehr ansprechende Leistung gegen ein Top-Team der dritten Liga. Ja, der SSV ist ein Aufsteiger, aber verdammt nochmal, die sind jetzt auf Rang 2. Die haben Dynamo Dresden überholt. Da können wir vielleicht nachher auch ein, zwei Gedanken verlieren. Mit Dresden haben wir ja dann demnächst auch mal was zu tun. Gegen die
Nur
darf
eine
man mal verlieren.
Niederlage aus den letzten 13 Spielen jetzt. Also, das
Gegen
unterstreicht, glaube
die
ich, das
kann man
Top-Team.
verlieren. Gegen die kann man verlieren. Das Wie ist natürlich ärgerlich und es ändert nichts daran, dass 60 in einem grundsätzlich sehr guten Flow ist. Also, und ich habe auch nicht das Gefühl oder den Gedanken oder die Sorge, dass das, was man sich über die 8 Spiele davor aufgebaut hat, jetzt implodiert. Das glaube ich nicht. Dafür ist es einfach, hat 60 ein anderes Auftreten unter Agirios Janikis. Auch so teammäßig habe ich nicht den Eindruck, dass da jetzt, dass es noch instabil ist. Ja, das ist ein Rückschlag. Ja, der ist ärgerlich. Ja, der ist extrem ärgerlich in der Entstehung. Wir haben ja nachher noch ein, zwei Aspekte zum Spiel, über die wir wahrscheinlich diskutieren sollten. Aber das ist jetzt kein Beinbruch. Also ich gehe jetzt nicht am Boden zerstört in die neue Woche jetzt. Wie gesagt, es ist Montagabend, wo wir jetzt uns hier unterhalten. Es ist ärgerlich, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Löwenkosmos in seinen vorsichtig wieder aufgebauten Grundfesten erschüttert ist. So geht es mir zumindest nicht.
Über diesem Spiel stand ja auch immer wieder dieser Begriff Charaktertest. Der erste ganz, ganz große Charaktertest gegen ein absolutes Spitzenteam. Und trotz des Ergebnisses würde ich sagen, Charaktertest bestanden. Und zwar mit Bravour. Natürlich, wenn wir jetzt in die Einzelbewertungen gehen, dann sind es halt zwei oder drei Spieler, die ihn vielleicht nicht bestanden haben. Aber in der Summe als Mannschaft absolut bestanden, taktisch bestanden, spielerisch bestanden. Fand, da war ein klarer Plan dahinter, ein noch klarer zu erkennender Plan als bei Ulm aus meiner Sicht, was das Offensivspiel angeht. Ulm hat mehr Spielanteile gehabt, hat, glaube ich, 60% Ballbesitz, öfter aufs Tor geschossen. Aber die klareren Chancen hatte 60 und auch die klareren Aktionen von hinten raus. Deswegen, solche Spiele kannst du verlieren. Das war ein 50-50-Spiel, vielleicht am Ende ein 60-40-Spiel nach der roten Karte von Frei oder gegen Frei. Aber insgesamt ein sehr, sehr guter Auftritt. Und das hat, glaube ich, auch die Stimmung im Stadion widergespiegelt. Also die Fans waren bis zur letzten Sekunde voll da, weil das ein Fußball ist, der da gerade gespielt wird, der die Leute mitnimmt. Und das war lange nicht so. Und das ist der große Unterschied zu den letzten 1, 1,5 Jahren. Deswegen, ich kann die Niederlage auch verschmerzen. Natürlich ist es bitter und natürlich hat man so ein bisschen geschielt vor dem Spiel. Naja, 7 Punkte auf Ulm, wenn du gewinnst, was ist dann noch drin? Dann hast Dresden, dann hast Münster, zwei andere Top-Teams, die du dann, ja, wo du ein bisschen ranschnuppern kannst. Natürlich macht man sich diese Gedanken. Aber wenn man realistisch ist, wäre es schon ein mittleres Wunder, wenn da nach vorne noch was gehen würde. Jetzt sowieso nicht mehr. Aber also eine zu verschmerzende Niederlage und nicht das Spiel, das uns die Saison kostet, sondern da waren in der Hinrunde viele, viele Spiele dabei, die am Ende zu dieser Platzierung führen.
Definitiv. Zwei Gedanken auch, weil du gerade gesagt hast, wie 60 München spielt. Wir sind noch nicht in dem, ich sag mal, in der Hochzeit von Michael Köllner angekommen, weil das war nochmal ein anderer Fußball. Aber es ist ein Fußball, der insgesamt sehr gut anzusehen ist, weil man eine Handschrift erkennt, weil es einheitlich ist, weil man bei jedem, der auf dem Platz ist, den Willen auch sieht. Also, das ist eine Löwenmannschaft, mit der man sich so in dieser Form auch identifizieren kann. Das Thema Identifikation haben wir schon oft angesprochen. Und es ist natürlich um Welten etwas anderes als das, was wir in der Hinrunde gesehen haben. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Und ich sage auch, nur wenn man dieses Spiel jetzt verloren hat, es sind immer noch 10, nee, es sind noch 8 Spiele. Oder? Habe ich das? Nee, Quatsch. Wie viele Spieltage?
28. Spieltag, es
Dann sind
müssten
wir
noch
10.
9, 10 Spiele sein. 10, klar, logisch.
10. 10 Spiele sind es noch. So, das heißt, es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Und es gibt immer noch die Minimalziele, über die haben wir schon gesprochen. Ingolstadt einfangen, möglich, 2 Punkte davor. Haching einfangen, die haben noch ein Spiel weniger,
Schwierig.
über die werden wir dann auch noch ein paar Worte verlieren. Der DFB-Pokalplatz, der ja so, ich sag mal, mit einem halben Auge kann man ja schon, ich bin weiterhin überzeugt, man kann da schon mal ein bisschen hingucken.
Naja.
Als Ziel ausrufen ist Quatsch. aber im Visier behalten. Halte ich jetzt für nicht Voll. Ausgeschlossen.
Klar.
Da steht momentan Preußen Münster. Aber auch gegen die spielt man noch. Und wenn man so spielt wie gegen Ulm oder auch gegen Rot-Weiß Essen, also da können wir jetzt viele Spiele der vergangenen Wochen hernehmen. 60 muss sich in der Form von niemandem verstecken. Ich sage auch, dass in Dresden was drin ist, wenn man so auftritt, weil Dresden auch gerade wackelt. Wie gesagt, reden wir gleich nochmal drüber.
Ja.
Aber Fakt ist, das gute Gefühl des 11 Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. In dieser Form hat 60 München da unten nichts verloren. Deswegen bin ich da wirklich frohen Mutes, also gutes Gefühl. Und die Saison
wenn wir ehrlich sind,
wegen dieser Einlage nicht.
Zwei Siege zum Klassenerhalt, die wirst du, also ich klopfe auf Holz, aber die wirst du auf jeden Fall holen in 10 Spielen in dieser Form.
Gehe ich fest
da
von
mache ich mir
aus.
Überhaupt keine Gedanken.
Also von dem her, es gibt schon noch was in dieser Saison zu erreichen. Also das nächste Spiel ist das schwerste und mal gucken Spiel für Spiel, das sind so diese Floskeln, aber ja, das ist in Ordnung und einfach mal gucken, was noch so möglich ist. Kleine Ziele muss man sich stecken und wie gesagt, das große Faustpfand, was über die letzten Wochen für meinen Geschmack da erarbeitet wurde, ist einfach, dass du eine Mannschaft siehst, der du gerne zusiehst, die du gerne unterstützt, wo du auch ein gewisses Interesse wieder verspürst, dich damit zu beschäftigen auch. Ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Ich fand, wir bei der AZ hatten ja Marco Hiller im Interview, fand ich auch sehr erfrischend, ehrlicherweise insgesamt. Er hat ja auch gesagt, von einem neuen Selbstverständnis, einem Selbstbewusstsein, von wiederkehrendem Spaß gesprochen. Das ist genau das, was man sieht. Und das ist auch das, was sich auf den Löwenkosmos überträgt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist so was Elementares. Der Löwe, haben wir schon oft drüber gesprochen, der erwartet nicht Sieg, 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 Sieg. Er erwartet eine Mannschaft, die alles gibt. Und wenn es dann nicht reicht,
ja,
Mist. Ist so.
Ja.
Aber das ist das Leben. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist man da weiterhin auf einem guten Weg. Lass uns mal die zwei, drei Themen, die sich aus dem Ulm-Spiel ergeben, vielleicht nochmal andiskutieren. Es stand ja alles nicht so unter dem besten Stern, so ehrlich muss man sein. Julian Guttau ist ausgefallen, der Überlöwe, sage ich mal, der letzten Wochen. Max Reinthaler ist ausgefallen. Das sind schon mal zwei Ausfälle, die steckst du nicht einfach weg. Dann hast du quasi kurz vor Anpfiff fällt dir dein Rechtsverteidiger weg mit Kilian Ludewig, dem's zuerst hat sie nur geheißen, bei meinem Kettersport, dem geht's nicht gut. Dieses dem geht's nicht gut war dann Magen-Darm. Und das, da geht's einem wirklich nicht gut. Dann musste Kahn Kurt rein, der einen, nennen wir es mal, also eine Mischung zwischen übermotivierten Kurzeinsatz hatte.
Kurz mit TZ, TS.
Oh ja.
Kurzeinsatz.
Der einfach sich viel zu schnell die gelbe Karte abgeholt hat und dann hochgradig platzweise gefährdet war. Folgerichtig die Auswechslung noch vor der vollen halben Stunde durch Agidos Yannikis. Baba Grafati, der Schiri-Experte für Liga 3 Online, hatte gesagt, also eigentlich hätte der schon früher fliegen müssen. Also deswegen, das war notwendig. Da möchte ich aber Agidos Yannikis auch ein Kompliment aussprechen. Das ist konsequentes und also einfach nur konsequentes Coaching. Egal was ist, einfach und auch zu sagen, ich reagiere jetzt, Punkt, aus, Ende. Nicht abwarten, na geht schon noch, nein. Problem erkennen, lösen, Ende. Ganz ehrlich, Chapeau. Fand ich richtig gut. Für Kahn Kurt natürlich blöd, war aber ehrlicherweise auch selbst verschuldet.
Ja, da bekommst du die Chance durch einen unglücklichen Umstand für Ludewig oder aus Sicht von Ludewig und dann, ist natürlich, ich glaube, dass Kurt sich da echt ziemlich geärgert hat nach dem Spiel, auch über sich selbst, weil er war jetzt doch außen vor, hat kaum gespielt unter Yannikis, wenn er überhaupt schon mal gespielt hat, bin mir jetzt gar nicht sicher. Und bekommt jetzt diese Chance von Anfang an in einem Topspiel und vergeigt es, auf gut Deutsch gesagt. Hätte er sich bestimmt anders vorgestellt.
Ich schaue mal ganz kurz, weil das tatsächlich auch ein Gedanke ist. Das war Kahn Kurz erster Einsatz seit dem 4. November 2023 bei der 1-0-Heimniederlage gegen Jan Regensburg.
Und ich würde sagen, man hat es gemerkt.
Ja.
Ich meine, dieses erste Foul zur ersten gelben Karte, Gott sei Dank auch einzigen gelben Karte am Ende, das war auch unnötig aus meiner Sicht. Da musst du nicht so reingehen. 30, 35 Meter vor dem eigenen Tor und dann hast sogar noch einen Mitspieler und Verlat drückt er dann noch raus und käme auch noch zu auf den dann gefaulten, Name ist mir jetzt entfallen. Also da musst du nicht faul spielen in dieser Situation. Da fängt es natürlich an und dann, gut, in der Folge, wenn du Außenverteidiger bist, bist du natürlich immer irgendwie in Sprintduellen gefordert und so und dann kannst du halt mal zu spät kommen und dann fliegst halt. Also ich meine, die Gefahr war mehr als real. Deswegen natürlich konsequent ihn rauszunehmen. Aber auch aufgrund seiner Leistung. Er war jetzt ja nicht, ja, kein Stabilisator in der Defensive.
Nein, nein. Wie gesagt, wir haben es in der Vergangenheit schon anders gesehen, dass da gezögert wurde, zu wechseln, Situation noch abzuwarten. Und Argyros Yannickis für meinen Geschmack unterstreicht hier, kann man es als Skill bezeichnen in der Hinsicht? Also einfach konsequent coachen und zu sagen, ich erkenne ein Problem und das wird sofort gelöst.
Entscheidungsfreudig ist er
Ja.
einfach. Und das
Und
ist.
Wie gesagt, das haben wir in der Vergangenheit auch anders gesehen. Ich finde das sehr
Man
respektabel.
kann,
Vielleicht finde ich es auch genau deswegen gerade so
ja, man
respektabel.
feiert natürlich, also jetzt kann man sagen, ist entscheidungsfreudig, weil die Entscheidungen oft funktionieren und oft die richtigen sind oder sich im Nachhinein als richtig herausstellen. Wenn er ja, ins Klo greift, dann sagt er, ja, der vercoacht sich und das geht auf die Kappe des Trainers und so. Kann man sich dann immer so hindrehen, wie es ist, aber natürlich in solchen Situationen, glaube ich, ist es alternativlos, schnell zu reagieren, weil wenn du noch 2 Minuten länger wartest, dann fliegt er halt wirklich und dann kannst du immer wechseln.
Ja. Natürlich, aber ich sage auch, lieber habe ich einen Coach, der agiert und nicht nur reagiert. Und das war eine so eine schnelle Reaktion, da will ich
Deswegen
was
heißt
von
er ja,
Agieren reden.
deswegen heißt er ja Argyros und nicht Reagyros.
Gott. Ja. Okay, lass uns zum nächsten Punkt springen. 60 hätte in die Führung gehen müssen. Und ist es auch.
Ja.
Nur hat der Schiedsrichter sich dagegen entschieden, dem Tor seine Zustimmung zu geben. Jesper Verlaat alles richtig gemacht. So musst du zum Kopfball gehen. Das Problem ist nur, auf dem Weg zum Kopfball stand dem Essener Gegenspieler ein gewisser Manso Orotagba im Weg.
Ja.
Und ich habe es während dem Spiel schon nicht verstanden. Soll der sich in Luft auflösen? Manso Orotagba soll blocken.
Ich habe mich da wirklich maßlos geärgert. Das lag aber auch an der Einschätzung des Magenta Sportkommentators. Ich habe Martin Piller heißt er, wenn mich nicht alles täuscht, über den ich mich ein paar Mal geärgert habe am Samstag, aber Kommentatoren-Bashing will ich nicht betreiben. Aber in dem Fall fand ich, der hat es so abgetan wie, ja, klar muss man abpfeifen, gibt es keine Diskussion, definitiv ein Foul, ja, weiter im Spiel. Nee, also aus meiner Sicht, der Einzige, der da einen Fehler gemacht hat in dieser Situation, war der Schiedsrichter.
In
Also
dem Fall ja.
das ist eine Aktion, die 5-mal im Spiel passiert bei Ecken, dass halt jemand einen, ich meine, Orotagba, ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt wahrnimmt und sieht. Auf jeden Fall macht er
Nee.
keine aktive Bewegung in den Mann. Er
Er
steht
steht
einfach
da.
da, er bewegt sich keinen Zentimeter und der Gegenspieler läuft blind in ihn rein und beschwert sich dann, also da fehlt mir jegliches, das ist der eigentliche Skandal in diesem Spiel gewesen für mich. Keine rote Karte und nix, das glaube ich, brauchen wir gar nicht so groß drüber reden, aber diese Szene, absoluter Witz. Zumal der Schiedsrichter relativ freie Sicht hatte auf die Aktion. Also das sind halt Sachen, die dann Spieler entscheiden. Weil wenn du früh in Führung gehst,
Dann nimmt das Spiel einen komplett anderen Lauf. Dann müssen wir euch. Was mich übrigens auch gewundert hat, wenn ich richtig gesehen habe, die Szene ist ja in den Highlights gar nicht drin.
ja, gut, wenn der Magenta Sportmitarbeiter sagt, es war kein Foul, dann, es war ein Foul, dann war es ein Foul und dann braucht man es auch nicht zeigen, weil er ist ja vorher abgepfiffen und.
Schwierig in der Hinsicht.
Gab dann auch
Also,
noch eine Szene, auch da, ich glaube, Quattro stand dann ganz irgendwann vor Schluss, irgendwann mal, im Abseits, laut Schiedsrichter, war aber irgendwie 3 Meter kein Abseits. Also es waren ein paar so Situationen, weiß ich nicht. Unglücklicher Auftritt des Schiedsrichters. Möchte ich gar nicht an diesen beiden Aktionen festmachen, sondern insgesamt die Körpersprache war nicht gut. Er hat oft sehr lange gebraucht für seine Entscheidungen. Und das macht dich natürlich angreifbar. Wenn du erstmal 4 Sekunden überlegen musst, pfeife ich oder pfeife ich nicht, stehe daneben, hab die Pfeife im Mund, pfeife dann doch nicht oder greif zur Hosentasche, um die gelbe Karte rauszuziehen, gebe sie dann doch nicht, schau erst mal hin, überleg mal, vielleicht auch nicht, okay, dann pfeife ich. Das ist halt, da machst du dir deine Autorität kaputt als Schiedsrichter. Und da waren ein paar so Situationen dabei. Gerade in so einem Spiel, wo es von Anfang an hitzig zugeht, nicht der beste Auftritt aus meiner Sicht.
ich habe es nicht so dramatisch gesehen. Es war definitiv nicht der Beste. Schiedsrichterauftritt, den wir in der dritten Liga je gesehen haben, definitiv nicht.
Nee,
Ich fand es auch nicht unterirdisch, aber ja, ich bin dabei. Gab durchaus die ein oder andere Situation, wo man sich mal wirklich gefragt hat, was, warum und wieso und weswegen und wie. Aber gut, es ist, wie es ist. Lass uns kurz auf die rote Karte gegen Marlon Frey zu sprechen kommen. Mein Eindruck, mein erster Eindruck, wirklich nur der erste war, oh, ich glaube, der fliegt jetzt.
Ich hatte zumindest die Befürchtung, ja. Ich hatte gehofft, dass er sich stecken lässt, die rote Karte.
Also,
weil das die Frage ist, passiert das Foul, also in erster Linie passiert das Foul aus einem taktischen Hintergedanken. Das Foul an Rieder wird nicht gepfiffen, Gegenstoß Ulm, Marlon Frey allein auf weiter Flur, denkt sich, ja, was bleibt mir jetzt anderes über, ich muss ihn umhauen, weil sonst gehen zwei oder drei Ulmer aufs Tor zu. Das, glaube ich, war der erste Gedanke. Da war jetzt nicht, ah, den trete ich jetzt Schien- und Wadenbein durch. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einsteigen an sich steht natürlich auf einem anderen Papier. Oder die Art und Weise, wie er den Zweikampf ansetzt. Wie er ihn durchführt, nochmal was anderes. Aber wie er ihn ansetzt, muss er natürlich damit rechnen, dass er ihn trifft und dass er ihn so trifft, dass er sich verletzt. Entsprechend gibt es Argumente für diese rote Karte. Die sehe ich schon.
Also, die rote Karte ist für meinen Geschmack vertretbar. Ich finde sie zu hart, aber sie ist vertretbar, alleine aus der Gesamtsituation. Auch durch die gewisse Linie, die der Schiedsrichter in seinem Spiel hatte, selbst da finde ich sie noch irgendwo vertretbar. Aber ich glaube, eine Gelb und eine eindringliche Verwarnung hätte es getan.
Ja.
Es ist natürlich auch hitzig geworden, so wie die Ulmer auch reagiert haben. Ich mache den Ulmern erstmal jetzt hier keinen Vorwurf tatsächlich, weil ich finde, wenn du da diesen Konter startest und aus dem vollen Lauf braucht es nicht viel, dass dich hinfetzt. Das sieht dann auch spektakulär aus und die Stimmung war eh schon ein bisschen gesteigert, sag ich mal. Es war kein unfaires Spiel, es war ein sehr intensives Spiel, da waren viele Emotionen drin, positiv gesehen. Ne? Also es gibt ja die überharten Spiele, das war es nicht. Das hat natürlich noch mehr Dynamik gegeben und das hat natürlich, würde ich jetzt mal unterstellen, auch dann auch ein bisschen so die rote Karte geführt. So. Ich bleibe dabei, musst du nicht geben, ist natürlich mitunter spielvorentscheidend, weil mit 11 gegen 11 sah das Ganze auch stabiler aus bei 60. Oh Wunder, ist klar. Du hast die Situation mit Tim Rieder vorher angesprochen, dass man durchaus hätte abpfeifen können, Schrägstrich müssen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich frage, oder den ich nicht nachvollziehen kann, denn Tim Rieder hat im Nachgang in der Mixzone gesagt, dass er im Gespräch mit dem Schiedsrichter, dass der Schiedsrichter ihm gesagt hat, er hat die Situation gesehen und hat auch gesehen, dass es ein Foul an Rieder war, er ist ihm aber zu spektakulär abgehoben. Und das
Das ist
verstehe ich jetzt nicht.
ein bisschen
Also es ist ihm zu spektakulär gewesen.
Komische Argumentation.
Aber das andere war dann nicht spektakulär. Das war dann zu wenig spektakulär, das kann man dann pfeifen und rot geben. Also da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Und dass Tim Rieder da, nennen wir es mal, angesäuert ist, ich glaube, er hat gesagt, in mir hat es gebrodelt, ja, das kann ich aber sehr gut verstehen.
Ja.
Also wenn dem wirklich so war, dann ist die Argumentation sehr, sehr luftig.
Ja.
Na?
Umso ärgerlicher.
Sei es wie es sei, es ist wie es ist. Und dann bleibt diese Niederlage am Ende bestehen. Wie gesagt, atmosphärisch, glaube ich, ist der Löwenkosmos auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann lass uns das Kapitel SSV Ulm mit ehrlich zumachen. Wir haben jetzt eben, glaube ich, ein bisschen länger drüber geredet, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Ich würde gerne einen kleinen. Lass uns gleich mal den Blick ein bisschen auf die dritte Liga weiten, weil ich finde, diese Liga ist momentan extrem interessant. Sie ist extrem interessant. Vielleicht erstmal eines vorneweg, weil ich mir vorhin gedacht habe, lass uns noch mal, man guckt immer auf die Tabelle und es gibt viele verschiedene Tabellen. In der Rückrundentabelle ist 60 auf Rang 4. Nur Münster, Ulm und Dortmund 2 momentan besser. Spricht auch Bände. Was ein bisschen schade ist, die Heimtabelle, da hätte 60 noch weiter klettern können, aber da zieht man halt einfach so ein bisschen die Hinrunde noch hinter sich her. 60 ist in der Heimtabelle nämlich nur auf Rang 12. Es war halt auch schon die fünfte Heimniederlage. Aber trotzdem, es hat wieder ein anderes Gefühl, dieses Giersinger Heimspielgefühl. Das ist jetzt wieder anders.
Ja.
Das ist halt einfach noch das Überbleibsel aus der Hinrunde, die dann, ja, wollen wir nicht mehr drüber nachdenken. Aber wenn wir jetzt mal so den Blick grundsätzlich auf die Tabelle richten, das ist jetzt ein Tabellenbild, wo wir mit vielen Sachen in dieser verrückten Liga, wo man ja eigentlich mit allem rechnen muss, vielleicht nicht mehr gerechnet haben. Vor allem, dass der SSV Ulm jetzt auf Rang 2 steht. Die haben Dynamo Dresden überholt, weil Dynamo ordentlich wankt. Gerade. Und damit war nicht
Nicht
unbedingt
nur
zu
Dynamo.
rechnen. Nicht nur Dynamo, ja. Aber Dynamo Dresden.
Ich gehe so weit, sozusagen, Ulm ist in 2 Wochen Tabellenführer.
Das
Und ich gehe
glaube ich
noch
nämlich
eins
mittlerweile
weiter
auch.
und Stand jetzt würde ich sogar sagen, 2 Aufsteiger steigen auch in die zweite Liga auf, nämlich Münster und Regensburg. Münster und Ulm, Entschuldigung.
Boah, das nenne ich eine Ball Prediction. Aber
Also bei Dresden wäre es ja nicht das erste Mal, dass die auf den letzten Metern, gut, kann man jetzt schon von den letzten Metern reden, aber dass die zum Schluss raus Vorsprünge verspielen. Das gab es ja schon mindestens einmal, wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Mal. Mag vielleicht auch, da hat Dresden ähnliche Probleme wie 60, die Erwartungshaltung. Und dann, wenn du wie Regensburg jetzt irgendwie 10 Punkte Vorsprung hattest, dann hast du am Ende nur noch was zu verlieren. Und das ist eine sehr schlechte Ausgangsposition.
Man muss
Und
sich das mal auf der
Regensburg
Zunge
hatte
zergehen
natürlich,
lassen.
ein paar andere Themen auch im Laufe der Saison mit dem Tod von Diawusi und so. Das kann man wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr ganz ausblenden. Aber die Negativspirale, in der jetzt Dresden und Regensburg stecken, das ist schon, da musst du erstmal wieder rauskommen.
Dynamo Dresden, der nächste Gegner von 60 München am kommenden Freitag, das ist der 8. März. Die haben von den letzten 8 Spielen 5 verloren. Und nur 2 Siege geholt. Also, das ist in der Situation eigentlich fast schon dramatisch. Und Jan Regensburg, mache ich auch mal kurz parallel auf, dass wir euch da keinen Schmarrn verzählen. Die haben die letzten 4 Spiele, haben sie 3 verloren, nur ein Remis geholt. Und so schnell ist dann halt auch einfach mal ein Vorsprung futsch.
Und jetzt
Oder fast futsch.
sogar gegen Mannheim verloren. Also Mannheim war ja jetzt auch nicht, ist jetzt nicht auf einer Erfolgswelle unterwegs gewesen in den letzten Wochen. Wenn du sogar in Mannheim verlierst, boah, also da wird es echt schwierig. Übrigens, Stichwort Mannheim, da klingelt, klingeln die Ohren aus Löwensicht. Ausgleichstorschütze zum 1:1, ein gewisser Kevin Godden. Und 3:1 Endstand hat ein gewisser Martin Kubilanski erzielt. Also da blühen Ex-Löwen auf, die es bei den Löwen nicht so wirklich geschafft haben, Spuren zu hinterlassen.
Ja. Ja, dieser ausgerechnet Faktor, ne? Gegen
Ja.
60 können sie dieses Jahr nicht mehr treffen. Immerhin.
Und sogar, ich habe gesehen, war das diese oder letzte Woche? Tarsis Bonga war in der, ich glaube, in der Kicker-Elf des Tages. Kicker-Elf des Spieltages der dritten Liga. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat es geschafft.
Ja. Nein, es sei ihm ja vergönnt, um Gottes
Ja,
Willen.
natürlich, alles
Also,
gut.
das mit 60 war ein Missverständnis und wenn der da wieder so ein bisschen in Tritt kommt, wie gesagt, gegen 60 hat es ja nicht funktioniert. Alles in bester Ordnung. Ja, aber Halle ist ein gutes Stichwort. Wenn wir nämlich in den Tabellenkeller blicken, auch da hat sich mittlerweile was getan. Ein gewisser MSV Duisburg war da eigentlich relativ weit weg. Es ist immer noch ein gewisser Weg, aber die haben jetzt nur noch 4 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Waldhof Mannheim, da sind es noch 3. Da unten wird es ein bisschen kuscheliger, sage ich jetzt einmal. Ich sag mal,
Aber
die heiße Zone beginnt bei Halle auf Rang 15 mit 31 Zählern.
unglaublich, welche Mannschaft, also es gibt ja die Möglichkeit, dass zwei absolute Traditionsvereine in den Amateurfußball absteigen. Also mindestens mal einer mit Duisburg und Bielefeld, zwei, ja, wenn man so in den frühen 2000ern oder Ende der 90er mit Fußball sozialisiert wurde, einfach zwei logische Bundesligisten eigentlich. Das ist schon heftig. Und Arminia Bielefeld natürlich besonders krass, die quasi dann durchgereicht werden von der ersten in die vierte Liga. Ich weiß nicht, ob es das so schon mal gegeben hat.
Ich wollte es gerade
Auf
sagen, ich wüsste es nicht.
sportlichem Weg. Na klar, dass jemand insolvent anmeldet oder so, ist was anderes, aber auf sportlichem Weg so durchgereicht zu werden, das ist schon beispiellos, glaube ich, im deutschen Fußball.
Und Waldhof Mannheim halt auch eigentlich ein großer Name
Ja.
im traditionsreichen deutschen Fußball. Ich sage, es wird zwei von diesen dreien wird es erwischen. Ich kann mir
Wahrscheinlich.
nicht vorstellen, dass es anders läuft. Also Freiburg 2 sehe ich im Grunde keine Chance mehr. Auch wenn die sich wacker wehren, aber daran glaube ich nicht.
14
Der VfB
Punkte.
Lübeck, denen würde ich es gönnen, dass sie drinbleiben, weil ich das irgendwie als Standort da im Norden eigentlich sehr cool finde, auch wenn sie und die undankbarsten Auswärtsreisen haben überhaupt. Aber die finde ich, tun der Liga so eigentlich so als, ja, als bunter Punkt, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gut.
Ja.
Glaube nur nicht, dass es reichen wird, weil jetzt sind es 7 Punkte und da ist einfach die Punkten viel zu inkonstant, als dass die da mal, die bräuchten jetzt mal eine Serie, so was 60 hatte, einfach mal so nicht gleich 8 Spiele, aber so 3, 4, wo du halt einfach mal konstant die Konkurrenz unter Druck setzt. Und daran glaube ich halt nicht. Ich glaube schon, dass es 2 erwischen wird. Und ich fürchte fast, dass es Mannheim und Bielefeld sein werden. Ich glaube, Duisburg hat so diesen Flow so ein bisschen gefunden, der am Ende reichen kann.
Ja.
Mittlerweile. Und daran hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil für mich lag Duisburg dermaßen in Trümmern.
Das stimmt, ja. Wobei ich habe es ja bei dem Duell gegen die Löwen schon gesagt, dass Duisburg von den Namen her einfach
Ja.
unfassbar, dass die da unten drin stehen. Und wenn die Namen ins Rollen kommen, und das tun sie ja jetzt langsam mit Thomas Pledel und Ginzek und so, dann kann das schon noch reichen, glaube ich. Aber das wird ein Hauen und Stechen da unten.
Wird. Aber ich sage, dass es 2 erwischen würde. Mein Bauchgefühl sagt momentan, dass es Bielefeld und Mannheim sind. Und das wäre schon richtig übel. Das wäre richtig übel. Was haben wir noch? Wer überrascht uns noch in dieser Liga? Der FC Ingolstadt. So ein bisschen. Also, du denkst nach 3 Spiele lang, denkst du, ja, jetzt greifen die oben richtig an. Und nach 3 Spielen denkst du dir, naja, okay, Saison eigentlich gelaufen. Werd ich nicht schlau draus. Ich bin jetzt mal, blöd, ich sage es mal böse. Interessiert mich jetzt auch nicht so großartig auf der emotionalen Ebene, aber es ist einfach nur faszinierend, dass es so inkonstant ist.
Ja.
Und
Aber
dann
auch noch nicht
trotzdem,
weg vom Fenster.
nee,
Also ich
überhaupt
würde
nicht.
da noch keinen abschreiben. Also alles bis Ingolstadt und Saarbrücken. Gut, Saarbrücken hat ein Spiel weniger. Wird natürlich, also da bräuchte schon auch ein mittleres Wunder, aber also Aue inklusive
Ja,
8 Punkte
Aue würde
Rückstand
ich
auf
nicht
Dresden.
abschritten, würde ich nicht abschreiben. Auf gar keinen Fall. Wen ich übrigens auch nicht abschreiben würde, ist die Spielvereinigung Unterhaching. Also 3-1 in Essen gewinnen, musst du erstmal machen. Auch Haching hat noch ein Spiel weniger. Und wenn wir jetzt mal überlegen, sollten die dieses Nachholspiel gewinnen, dann sind es 4 Punkte auf den Relegationsrang.
Und ich verweise auf Folge, boah, ich weiß nicht, 112 oder so von uns. Da habe ich gesagt, weil Haching war vor der Saison ja von vielen als der sichere Absteiger so bezeichnet. Die haben sich nicht verstärkt im Prinzip im Vergleich zur Regionalliga-Saison, sind mit einer Mischung aus Jugendspielern und Erfahrenen wie Markus Schwabel in die Saison gegangen. Und ich habe gesagt, die werden, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, aber ich glaube, dass ich einstelliger Tabellenplatz in den Mund genommen habe.
Ich weiß es
Tja.
nicht mehr, aber wir haben auf alle Fälle gesagt, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Ja.
Und du warst da ganz weit vorne. Ich hab dir dabei gepflichtet, das weiß ich noch. Du warst aber dann noch mehr felsenfest überzeugt. Und ich glaube, dieses einstiegige Tabellenplatz, ich glaube, das war es sogar. Also, man kann nur ganz, ganz großen Respekt haben vor dem, was da in der Vorstadt passiert. Also, klar, der Löwe sagt, die sollten wir noch abfangen. Es wäre schön, wenn die am Saisonende hinter uns stehen. Halte ich halt nicht mehr so ganz für realistisch mittlerweile.
Ja.
Also eher zieht Haching noch in den DFB-Pokal ein. Was sie sich dann aber ehrlicherweise auch hochgradig verdient hätten. Um nochmal in der Wunde zu bohren, 60 hat es im Toto-Pokal verkackt.
Ja, klar.
Weil gewinnst du den, dann brauchst du auf die Liga nicht gucken. Und ich sag mal so, 60 München wäre hier Topfavorit gewesen. Zusammen mit dem FC Ingolstadt vielleicht. Auf den Toto-Pokalsieg. Also so viel dazu. Ja. Spannend, diese Liga. Also, die macht tatsächlich Spaß und sie ist deutlich spannender auch vorne wieder geworden, als man es sich hätte erträumen lassen. Ich halte es mittlerweile auch nicht. Also, Münster spielt eine brutale Runde jetzt und Der Knaller wäre natürlich, wenn Ulm, Münster und Haching dann da oben stehen am Ende. Das wäre dann der Oberknaller.
Würde ich nicht ausschließen, Stand jetzt.
Nein.
Wirklich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also halte ich alles für möglich.
Und Münster hat auch, das habe ich bei 4:3 so ein bisschen aufgeschnappt, beim Magenta Sport Podcast. Die haben natürlich einen Weg verfolgt in den letzten Jahren und werden dafür jetzt belohnt. Die haben zwei oder dreimal relativ dramatisch den Aufstieg verpasst unter Sascha Hildmann, haben am Trainer festgehalten, haben an der Mannschaft festgehalten, weil sie diesen klaren Plan hatten und wurden dann eben belohnt mit dem Aufstieg und spielen jetzt mit einer, ja, jetzt keine Star-Truppe auf jeden Fall, um
Nein, aber eine
vorsichtig auszudrücken,
eingeschworene Truppe.
aber einer sehr eingeschworenen Truppe und einem Trainer, der einfach, ja, den man machen hat lassen, den man was entwickeln hat lassen, vorne mit in der dritten Liga. Und ich würde nicht ausschließen, dass die hochgehen. Ist ja ähnlich, ich meine, da kannst du ja Ulm genauso drüber legen.
Ja.
Ulm ist der gleiche Fall. Haching auch. Haching hat einen klaren Plan, geht einen klaren Weg, setzt auf die eigene Jugend, investiert da extrem viel, hat dazu ein paar absolute Säulen in der Mannschaft, die auch für den Verein stehen, die abseits des Rasens was für den Verein machen. Ich meine, Markus Schwabel und Welsmüller und so. Das ist ein Konzept, das auf Dauer funktionieren muss.
Ja. Weil ich es gerade sehe und möchte ich nicht vergessen, 60 hat weiterhin die beste Abwehr der dritten Liga. Nur so nebenbei. Das ist so dabei geblieben.
Ja.
Und nochmal zu den potenziellen Aufsteigern. Ich glaube, lehne ich mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster, weil ich jetzt nicht alle Aufsteiger der letzten Jahre so im Hinterkopf habe. Aber ich sag mal so, von den Namen, die jetzt um den Aufstieg kämpfen, das ist alles attraktiv für die zweite Liga.
Ja.
Ein Jan Regensburg ist attraktiv für die zweite Liga, ein SSV Ulm ist attraktiv, ein Dynamo Dresden ist attraktiv, ein Preußen Münster qua Namen wäre tatsächlich attraktiv. Ich weiß gar nicht, wann die zum letzten Mal zweitklassig gespielt haben. Kontroverse jetzt, Sandhausen, langjähriger Zweitligist, der da eigentlich auch zum Inventar gehört. Ist vielleicht vom Namen, grundsätzlich vom Namen her jetzt nicht das Attraktivste, aber das ist ein Standard, der gefestigt ist. Haching, bin ich jetzt auch mal so ehrlich, würden sich vielleicht von den Zuschauerzahlen vielleicht der ein oder andere beschweren, aber der Name würde da auch grundsätzlich mal wieder passen. Ja. Rot-Weiß Essen, Erzgebirge Aue, gehen wir mal runter bis zum 1. FC Saarbrücken. Das sind lauter Namen, wo, glaube ich, kein Zweitligist sagt, oh, nee, eher nicht. Das war schon mal anders.
Und
ich möchte niemandem so nahe reden.
In Saarbrücken gibt es ja mittlerweile sogar eine Drainage im Rasen, habe ich gehört.
Also die
rüsten bauen
richtig
sie
auf.
Ein. Naja, die investieren jetzt richtig.
Ja, dieses Stadionthema in Saarbrücken, da müssten wir, also eigentlich würde es mich mal, da müssen wir vielleicht sogar wirklich mal mit jemandem reden, weil das ist irgendwie schon sehr spannend, was da passiert ist. Also da hat das, die Kosten sind gestiegen und gestiegen und dann spart man aber an der Drainage. So, das
Wie
ist
man
das,
ein
so, was ich
Stadion nicht
mitbekommen habe.
umbaut. Das wäre so, wenn wir über das Grünwalder mal sprechen,
Ja, was machen wir
können wir
nicht?
mal ein Negativbeispiel mal einholen. Wie geht's nicht? Wir rufen Saarbrücken.
Ja. Lass uns gleich mal den Ausblick machen auf die kommende Woche, bevor wir noch so ein, zwei Side-Themen, zwei, ja, schöne, interessante Side-Themen vielleicht nochmal kurz ansprechen können. Also 60 eröffnet in Dresden am kommenden Freitag, den 8. März, den dann 29. Spieltag der dritten Liga. Magenta Sport betitelt es als das lauteste Duell der Saison. Das
Mir ein bisschen zu
halte ich.
penetrant. Also auch das, ich habe Magenta Sport am Wochenende wirklich aufgeregt. Also mich regt selten auf, die machen echt einen super Job, aber da hat es mich echt aufgeregt. Das war irgendwie eins drüber. Das ist ungefähr 10-mal gefallen, das lauteste Spiel des Jahres. Ja, ist gut. Ist ein geiles Spiel, aber es ist das lauteste Spiel des Jahres. Ich weiß es nicht. Wenn Dresden gegen Aue spielt oder wenn Dresden gegen Halle spielt, ist es ein Ticken lauter, glaube ich.
Ich werde mich jetzt da nicht mit dem Dezibelmesser hinstellen, ja. Aber Fakt ist, natürlich wird es laut, die Bude wird voll sein, es wird ausverkauft sein, Stand heute. Ich habe heute was gelesen von 1800 Löwenfans, die hinfahren, also das Kontingent ist ausgeschöpft. Also die Bude wird brennen. Wahrscheinlich nicht nur von der Lautstärke, könnte ich mir vorstellen. Anderes Thema. Am Samstag geht es dann weiter mit den Duellen Viktoria Köln gegen Mannheim, Saarbrücken gegen Aue, sehr spannend. Regensburg gegen Ingolstadt, auch nicht unspektakulär. Freiburg 2 gegen Lübeck, Dortmund 2 gegen Bielefeld und Münster gegen Halle. Und am Sonntag haben wir dann Haching gegen Duisburg, Verl gegen Essen und Ulm gegen Sandhausen. Sind schon ein paar nette Spielchen dabei.
Das typische Topspiel. Wahrscheinlich.
Was?
Ulm gegen Sandhausen.
Am Sonntag um 19:30 Uhr.
Ich weiß nicht, was ist denn das Tipico-Topspiel?
Ist es nicht Samstag 16:30?
Gibt es in der dritten Liga, ja? Ach, ist
Da achte ich ehrlich gesagt nicht mehr
alles ist
drauf.
Tipico mittlerweile.
Ja. Naja. Fakt
Übrigens,
ist.
Spieler des Spieltags beim Kicker Martin Kubilanski. Sehe ich
Ah
gerade.
ja. Überraschen uns sowas wirklich noch?
Und der Torhüter des SSV Ulm. Orttag, oder wie hat er geheißen?
Ja, aber auch zu Recht.
Und Kevin Gordon auch in der 11. des Spieltags. Noch im Löwentrikot abgebildet.
Oh, da hat man die Fotos nicht geupdatet. Ist aber schon
Und
eine Weile her.
Kubilanski auch noch im Löwentrikot. Ja. Zumindest so ist man vertreten in der 11. des Tages.
Ja. Lass uns ein, zwei Blicke noch zur Seite werfen oder beziehungsweise lass uns erstmal schnell gucken, was der Löwen, die anderen Löwenmannschaften in diesen Tagen so getrieben haben. Wir gucken mal so ein bisschen aufs Wochenende.
War ganz schön was los.
Es war einiges los. Ich
Derbyzeit.
hole jetzt auch nur die in Anführungszeichen wichtigsten Ergebnisse raus. Also die zweite Mannschaft auch denkbar ungünstig verloren. Die U21 beim TSV Dachau 65 auch in der Nachspielzeit 1:2 unterlegen. Dann die Futsal-Löwen, die haben durch zwei späte Tore mit 6:5 beim Karlsruher SC gewonnen. Die Damen 1, also die Löwinnen 1, die haben ein Testspiel in Innsbruck beim SK Wild mit 8:3 gewonnen. Die Löwinnen 2 haben ebenfalls, also quasi auf der Rückreise aus dem Trainingslager in Italien, haben sie ein Testspiel am TSV Peterskirchen mit 2:0 gewonnen. Und wir gucken noch auf die dritte und die vierte. Lassen wir schnell durchgehen. Die dritte hat 5:0 beim FC Ovi Teuns gewonnen, also auch in Italien. Die vierte hat ge ein 2:2
Aber Obi
beim
Teutz ist
SC.
doch in der Oberpfalz, oder?
Oder ja, es wurde aber in Italien gespielt.
Ach so. Obi Teutz
Ovi minus Teuns.
in Teutz, ja, in der Toskana. Nee, das ist irgendwo in der Oberpfalz, Obi Teutz.
Also,
Ganz
ich
komischer
weiß nicht, ich
Name.
weiß jetzt, glaube ich, nicht, ob das wirklich dasselbe ist. Also, das sieht mir nämlich irgendwie nicht so wirklich danach aus, als das.
OV, oh, ist ein ganz komischer Ortsname, aber es ist,
Ja.
wenn ich mich recht entsinne, in der Oberpfalz. Und zwar ist es in. Was ist denn jetzt Ovi? Das müssen wir jetzt aufklären.
Ja.
Wir haben auch einen
Live-Investigativ.
Bildungsauftrag. Und zwar ist es der
Und
FC
tatsächlich.
Ovi Teutz ist in
Points.
Teutz. Teutz ist in Teutz. 92552 Teutz ist Richtung Schwandorf.
Ja,
Oder?
stark. Ja.
Ist gar nicht so weit weg von mir. Ja, doch schon.
Schaust mal vorbei. Dann die vierte 2:2 beim SC München. Und das ist natürlich die emotional schöne Nachricht, die U19 schlägt im Derby die U19 des FC Bayern mit 3:2. So nämlich.
Die Nachricht habe ich gewartet.
Ja.
Hat Noah Klose ein Tor geschossen?
Ist das eine
Das fände
Frage
ich
oder
jetzt
eine Aussage?
ist eine Frage. Ich weiß es, ich habe nur das Ergebnis gelesen, ich habe keine Torschützen im Kopf, deswegen kann ich dir die Frage auch nicht beantworten, spontan.
Ja,
Aber.
müssen wir jetzt nicht nachgucken. Das Lustige ist nur, beim FC Bayern spielte ein gewisser Joona Kuusisaari, den Bayern für 4,5 Millionen aus Schweden geholt hat.
Also
Der hat auch
Torschützen
getroffen.
Raphael Ott und Gevorgyan. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Raphael oder so? Nee, keine Ahnung.
Mike Gevorgyan.
Raphael Ott und mein, oh mein. Ja. So oder so, herzlichen
Und der hat einen
Glückwunsch.
Doppelpack gemacht, ja. Also grandios. Und dann haben wir noch, lass uns mal ganz kurz noch zum Skilöwen gucken, zu Lino Strassert, Platz 2 in Aspen beim Slalom geholt. Theoretisch hat er noch Chancen auf den Slalom-Weltcup. Also der fährt eine tolle Saison. Theoretisch ist da in den letzten zwei Rennen noch was möglich. Praktisch wird
Theoretisch.
es, nennen wir es mal, schwierig.
Ja,
Aber ganz
trotzdem
großartig.
geile Saison, ja.
Also kann man jetzt schon sagen, Glückwunsch.
Was auch
Richtig.
interessant war, wenn wir gerade bei Schnee und Eis sind, eine ganz große Eishockeyabordnung war im Grünwalder Stadion. Unter anderem Teile der Eisbären Berlin. Ich glaube, Leo Pföderl ist Löwenfan oder so.
Ich
War
glaube,
es
ja.
Leo Pföderl, ja. Oder, wer war jetzt noch im Stadion? Beim Magenta Sport, na, wo war denn, wo habe ich das jetzt gelesen oder
Also ich
gehört?
glaube, die halbe Mannschaft von den Eisbären Berlin war
Es waren
tatsächlich
nicht nur
da.
die Eisbären Berlin da.
Aber im
Die
Zweifelsfall ist.
Düsseldorfer EG irgendjemand, oder? Spielt bei der Düsseldorfer, Corbinian Holzer, oder? Spielt der bei der
Nein,
TEG?
der spielt
Nee.
in Mannheim.
Das Spiel in Mannheim, mei. Ich bin eishockeymäßig nicht so wirklich auf dem Laufenden. Aber irgendjemand von der Düsseldorfer EG war auch da. Keine Ahnung. Ganz großes Hallo.
Ja, die Eisbären Berlin haben sich dann auch gedacht, naja, das, was Ulm macht, machen wir am Sonntag am Oberwiesenfeld und haben dann die Punkte vom EAC noch mitgenommen mit 6 zu 3.
Tja.
Ja, da stehen jetzt auch dann die Playoffs an. Sportlicher Absteiger da übrigens Augsburg. Da kommt es nur noch darauf an, ob jemand aus der zweiten Liga aufsteigen kann mit der Lizenz. Aber ansonsten ist Augsburg Geschichte in der DEL. Das soll uns aber hier an diesem Stammtisch nicht interessieren. Ein Thema noch, am Wochenende die inoffizielle Eröffnung von Bamboleo, dem neuen Vereinsheim von 60 München in den Räumlichkeiten des alten Riffraff. Ich habe es bisher tatsächlich nur von Fotos gesehen, aber da wurde großartige Arbeit geleistet. Also das hat einen Flair, der kommt auf den Bildern, finde ich schon sehr gut rüber. Ein Kollege von mir hat am Wochenende da mal vorbeigeschaut, hat gesagt, ey, das ist ziemlich cool. Die Schankanlage ist noch nicht installiert. Sie können aber quasi schon Getränke verkaufen, halt dann in Flaschen. Der Vorrat war sehr, sehr schnell leer. Kein Wunder.
Schließt sich jetzt der Kreis, weil ich weiß nicht, ob er für die Schankanlage auch zuständig ist, aber ich kenne denjenigen, der die Küche eingebaut hat in Bamboleo. Beziehungsweise einfach, also die Firma leitet quasi, die Küche eingebaut hat in Bamboleo. Bayerwald Know-how in Bamboleo, kann ich da
Hashtag
nur sagen.
kostenlose Werbung.
Ich habe keine Namen genannt. Aber ich weiß nicht, ob er für die Schankanlage auch zuständig ist. Ich weiß nicht, ob er das auch anbietet. Wobei, könnte schon sein. Gehört eigentlich
Möglich ist alles.
schon zur Küchenausstattung irgendwie
Naja, es ist
dazu.
eine Gastroküche, also von dir hin.
Ja, ja.
Also. Nein, aber also wie gesagt, das, was man da so gesehen hat, mit viel Liebe zum Detail, Mischung aus Moderne und auch so ein bisschen traditionell, bin da sehr, sehr gespannt. Die wirkliche große Eröffnung dann soll ja laut letzten Infos Mitte, Ende März sein, wenn dann auch wirklich alles so installiert ist, wie es sein soll. Macht einen sehr, sehr tollen Eindruck. Dort wird es auch den EV-Fanshop geben. Es wird ein Teil des EV-Büros wird da drin untergebracht werden. Also neuer Hotspot an der Tegernseer Landstraße. Kommst du quasi auf dem Weg zum Grünwalder Stadion zwangsweise vorbei. Ich glaube, das kann ein richtig neuer Hotspot werden. Im
Ja.
Gegensatz zu anderen Meinungen finde ich das sehr, sehr stark, dass 60 quasi so eine Dependance dort hat, in unmittelbarer Nähe zu zeigen, ja, hier sind die Wurzeln, hier ist Sommer, hier ist ein Treffpunkt, hier gibt's, kann man zusammenkommen, Events haben, Auswärtsspiele dann vielleicht auch angucken, auch ein Treffpunkt oder so eine Möglichkeit, die anderen Abteilungen ein bisschen kennenzulernen, die es halt einfach gibt. Also ich finde das ganz, ganz wichtig und großartig, dass es auch sowohl über den, dass, also, dass es diese Räumlichkeiten, dass die frei geworden sind, schade ums Riffraff zugegebenermaßen, aber dass 60 sich gesagt hat, wir versuchen das zu übernehmen und dass alle Beteiligten da die Möglichkeiten eröffnet haben, das umzusetzen. Und klar muss ich das erst tragen, aber da ist ganz viel Blut und Schweiß, viel Ehrenarbeit, viel Spenden sind da reingeflossen. Da kann der Löwenkosmos stolz drauf sein. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Großartig. Und ja, nur an alle Beteiligten Chapeau. Ich finde es super. Wirklich.
Wird auch funktionieren, bin ich mir relativ sicher.
Absolut.
Wird ein fester Treffpunkt, nicht nur an Spieltagen. Gute Sache.
Ja. Sollen wir ein, zwei Worte verlieren über dieses T-Shirt Bier trinken, habe ich bei 1860 gelernt.
Ach, nee, ist mir zu blöd.
Ist dir zu blöd?
Ich hab's,
Also,
ja, ich weiß nicht, es ist eine typische 60-Diskussion.
ja, es ist eine Nichtdiskussion.
Ja.
Und man kann bei allem gerne mal mahnend den Finger heben oder man kann einfach mal ein bisschen Humor haben. Und ich
Zumal,
tendiere hier
also,
ganz klar zu zweiterem.
ja.
Vor allem, und da gehe ich jetzt mal auf den künstlerischen Aspekt, das war ja eine Schlagzeile mal in der Zeitung. Weil es ein gewisser Erich Behr gesagt hat, Vereinssekretär von Hertha BSC, der seine Karriere bei 60 hat ausklingen lassen.
Erich Bier.
Erich Behr, genau. Und der hat diesen Satz gesagt. Und das Findige an diesem T-Shirt ist ja tatsächlich, mal abgesehen davon, dass die Aufmerksamkeit dafür gesorgt hat, dass es jetzt ausverkauft ist, was ich super finde, ehrlicherweise. Das ist ja mit so viel Liebe gemacht, in Anführungszeichen, also nein, also ernsthaft gemeint. Weil es nämlich die Schriftart ist, dieser Zeitungsüberschrift damals. Es ist nichts umgestellt, es ist dasselbe Layout. Nur der unterstrichene Streifen, der da in der Originalversion rot war, ist halt jetzt blau. Das heißt, das ist einfach wunderbar 1:1 umgesetzt und das ist mit ganz viel Augenzwinkern. Und man kann jetzt über den Bierkonsum an Spieltagen diskutieren. Gibt es auch genügend Formate oder auch schon Dokumentationen, die das mal kritisch beleuchtet haben? Kann man ja machen. Aber für viele gehört halt so ein bisschen dazu, Augenzwinkern. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, lieber Alex, wenn wir nicht zum Arbeiten ins Grünwalder Stadion gehen, sondern weil wir Freizeitvergnügen haben möchten, dann treffen wir uns auch auf 1-2 halbe davor.
Ja.
So. Und da finde ich das tatsächlich ein mit ganz viel Augenzwinkern eine coole Sache. Also, warum denn nicht? Bisschen Humor.
Ja. Mike, grundsätzlich kann man drüber streiten. Ich bin jetzt auch kein Fan von übermäßiger Bierpropaganda irgendwie. Gibt es auch natürlich die Schattenseiten. Aber in dem Fall steckt ja ein doppelter Boden dahinter.
Ja.
Den haben manche nicht gesehen.
Oder
Ich,
wollen ihn
ich
auch
kannte,
vielleicht auch nicht sehen.
ich kannte das Zitat ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir erst mal gedacht, hey, was ist denn jetzt das? Was hat das mit einem Sportverein zu tun? Aber wenn man das Zitat dann kennt und wenn man den Hintergrund kennt, ja, dann ist es einfach, ist ein nettes T-Shirt. Also ich würde es mir nicht kaufen, ich würde es mir nicht anziehen, aber jeder, der es mag und der es sich kaufen will und anziehen will, soll es machen. Also mein Gott, da
es
braucht man
gibt
jetzt
die
nicht
lustigsten
immer.
Motto-Shirts oder
Ja.
Sprüche-Shirts. Das passt doch dazu.
Die
So viel dazu.
unlustigsten. Es gibt
Ja.
vor allem die meisten Motto-Shirts sind unlustig. Also
Ja.
99% davon, würde ich mal sagen.
Ja.
Wer es tragen will, soll es tragen. Mein Gott, Hauptsache er hat was an. Also da lieber.
ja.
Und es gibt schlimmere Botschaften auf dem T-Shirt als das.
Absolut. Damit wollen wir es auch belassen, würde ich sagen. Und dann machen wir auch den Deckel drauf auf diesen Stammtisch. Schau mal, was der Löwe am Wochenende oder am kommenden Freitag in Dresden macht. Also ich bin immer noch, bin eher neugierig, auch auf die Elf, die dann Akhilios Yannickis da ins Rennen schicken wird. Auf alle Fälle über Giesigen und über den Grünwalder Stande lacht auf alle Fälle momentan die Sonne. Das kann die Niederlage gegen die Ulmer Spatzen definitiv nicht trüben. Alex, wie immer ein Genuss, mit dir an diesem Stammtisch zu sitzen. Liebe Grüße an Anja, die hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder mit dabei ist. Die ist gerade wieder ein bisschen beruflich, ein bisschen mehr eingespannt. Das passiert, das haben wir hier auch manchmal, war bei mir letzte Woche der Fall. Im besten Fall sind wir kommende Woche dann wieder hier zu dritt. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Threads Blue Sky habe ich vergessen. Abonniert den Podcast, empfiehlt uns weiter. Möglichst hohe Sternebewertungen freuen und helfen uns. Und ansonsten verweisen wir noch auf giesing-bergfest@gmx.de, da könnt ihr uns auch erreichen, Ideen, Kritiken, Fragen, Anregungen, alles Mögliche. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Weißblau.
Wir haben ja übrigens, ganz kurz, wir haben ja.
Ja
jetzt dann bald Länderspielpause, also ist noch 2-3 Wochen hin, aber Länderspielpause ist ja immer gut, um mal einen Gast einzuladen. Ihr könnt uns immer ja vorschlagen, welchen Gast würdet ihr oder wolltet ihr schon immer mal hören im Giesinger Bergfest?
Ja, gebt uns noch mal
Dann
eure Ideen.
schauen wir dann, ob wir den an den Stammtisch bekommen.
Genau, bei Fragen kostet ja nichts. Gut, aber jetzt verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.